37, die Verse 1 bis 7a. Ein Psalm Davids. Erzürne dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald abgehauen, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe in deinem Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünschet. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus, mach du uns auch heute Morgen wieder recht stille, dass wir hören können auf dein Wort. Amen. Wir setzen uns wieder und singen gemeinsam.
Ja, ihr Lieben, Gott kommt zu seinem Ziel. Das wollen wir festhalten. Diese Ermutigung durften wir singend bekennen. Und wir dürfen es auch für unser persönliches Leben annehmen. Wir haben in diesen Tagen vieles gehört. Und ich denke, für jeden von uns war Erbauung und Ermutigung dabei, auch Ermahnung, hoffentlich auch ein Weckruf, wachsam zu sein in dieser letzten Zeit. Wir haben manches gehört über die Verführungsströmungen dieser letzten Zeit und auch das ist in einem gewissen Maß nötig, dass wir die Entwicklungen ein Stück kennen, um uns zu wappnen, um auch anderen zu helfen. Wir haben manche geistliche Ermunterung gehört, Ermahnung, uns abzusondern, treu zu sein in dieser letzten Zeit. Ich denke, was ganz wichtig war, auch wirklich diese Botschaft, wir müssen uns auf Leiden und Bedrängnisse einstellen. Wir dürfen nicht blauäugig in diese Zeit gehen. Wir müssen wissen, dass auch auf die, die sich zu dem Herrn Jesus bekennen, in dieser zunehmend antichristlichen Zeit Leiden und die Herausforderung zum mutigen Bekenntnis zukommen. Nun haben wir zum Abschluss dieser Tagung das Thema gewählt, der Herr ist unsere Zuversicht und Stärke, Kraft empfangen im Aufblick auf den verherrlichten Herrn. Ich möchte dazu zunächst einmal zwei Bibelworte lesen aus Psalm 46. Wir kennen das, denke ich, alle in verschiedenen Übersetzungen. Ich lese es nach der Schlachter, Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Luther hat übersetzt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und es ist so wichtig, dass wir aufblicken auf den Herrn Jesus, wenn wir diese Botschaften gehört haben von diesen antichristlichen Entwicklungen, von diesen Bedrängnissen, dann ist immer die Gefahr, dass da der ein oder andere mutlos wird. Dass diese ganzen Dinge sich uns auf die Seele legen als eine Last, dass wir nicht mehr durchschauen und verzagt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder ganz bewusst diese Nöte, die uns begegnen im persönlichen Leben, auch in unserer Glaubensnachfolge als Christen in dieser letzten Zeit, dass wir sie auf den Herrn werfen, auf den Herrn wälzen. Dass wir wissen, in diesem ganzen Weg durch diese endzeitlichen Bedrängnisse ist der Herr mit uns und bei uns, ja, er ist sogar in uns. Und wir sind mit ihm, dem verherrlichten Herrn in der Höhe, geistlich verbunden. Und das ist das Entscheidende, dass wir wirklich diesen Blick auf den Herrn haben. Und das soll uns auch im Ausklang dieser Tagung beschäftigen, dass wir den Herrn ganz neu auch aus dem Wort sehen als den, der uns durch diese Bedrängnisse und Nöte wunderbar hindurchbringt, wenn wir in Lauterkeit und Einfalt des Glaubens an ihm festhalten. Vielleicht noch ein Wort aus den Psalmen, Psalm 62, Vers 8. Auch das, da klingt etwas aus unserem Thema an. Da sagt der Psalmist: Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Wir werden vielleicht erinnert an dieses Wort aus Kolosser 3, wo es heißt, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich denke, das ist wichtig. Je größer die Bedrängnisse hier auf der Erde sind, desto stärker muss unsere Verankerung in Christus, dem Herrn im Himmel, sein. Dann kommen wir auch durch. Und das ist etwas, was einfach auch die alttestamentlichen Gläubigen erlebt haben. Ich möchte am ersten Teil dieser Verkündigung einfach auch auf Psalm 18 eingehen, auf dieses Zeugnis des Königs David, der selber viele Bedrängnisse erlebt und erfahren hat und der in der Tiefe, in den tiefsten Tiefen erlebt hat, mein Herr, mein Gott trägt mich durch. Und auch das brauchen wir in den Verführungen, in den Entscheidungen, die uns vielleicht manchmal anfechten und einsam machen können, den Entscheidungen zur Absonderung, dass wir einfach wissen, der Herr ist mit uns, er trägt uns durch. Er führt und leitet uns, er geht uns voran und wenn wir ihm einfältig folgen, dann werden wir nicht irre gehen, dann werden wir auch nicht zu Schanden werden. Ich lese einfach mal einige Verse aus dem Psalm 18. Erstmal Vers 1 bis 7. Für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn, von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an, und ich wurde von meinen Feinden errettet. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich, die Fesseln des Totenreichs umschlangen mich, es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel, mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Ja, wir sehen hier jemanden, der wirklich durch tiefe Nöte ging, der mehrfach am Rande des Todes war und der erlebt hat, wie sein Herr ihn durchgetragen hat. Es wurde gesagt von David, dem Knecht des Herrn. Es ist ganz klar, diese Verheißung der Durchhilfe gehört dem, der wirklich als ein Sklave des Herrn, als ein Diener des Herrn Jesus ihm dient, ihm nachfolgt und auch Treue und Gehorsam ihm hält. Das ist diese Grundlage. Und es ist wichtig, dass wir darauf immer wieder auch hingewiesen wurden, dass wir letztlich mit der Hilfe des Herrn unbedingt rechnen dürfen, in dem Moment, wo wir wirklich dem Herrn nachfolgen und dienen. Dort, wo wir willentlich abweichen vom Herrn, wo wir ihm widerstehen, wo wir nur eine äußerliche Beziehung zu dem Herrn Jesus haben und innerlich ihm gar nicht nachfolgen, da kann uns diese Verheißung der unbedingten Bewahrung nicht gelten. Da müssen wir unsere Wege prüfen und neu ausrichten auf den Herrn Jesus. Aber wenn wir in dieser Nachfolge stehen, in diesem Dienst des Herrn, dann dürfen wir auch mit unserem Herrn rechnen. Und das gilt nicht nur, wenn wir ein perfektes Leben führen. Das ist oft so eine Balance, die wir hier halten müssen. Ja, wir haben gehört von der ganzen Hingabe, von dem Gehorsam, der notwendig ist für den Diener des Herrn, ganz besonders in dieser letzten Zeit. Und das ist absolut richtig. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns selber im Lichte Gottes prüfen, sehen wir vieles Versagen und vieles Abweichen und viele Schwankungen. Und da mag es uns trösten, dass wir auch bei David, dem Knecht des Herrn, dem Mann nach dem Herzen Gottes, manche Abweichung und manches Schwanken sehen. Er war kein Superheld, kein 100% Vollkommener. Und wir haben es hier bei uns als gläubige Christen immer mit solchen zu tun, die in einer gewissen Weise Versager sind, untreu, schwankend. Und dennoch sind wir Vollkommene. Vollkommen angenommen in Christus, vollkommen gemacht und geheiligt und vollendet in Christus. Das ist dieses Spannungsfeld. Ja? Also auf der einen Seite ist Gott barmherzig mit denen, die ihm treu anhängen und in manchem doch noch versagen. Wir haben keinen Perfektionismus zu predigen. Auf der anderen Seite ist ganz klar, wenn diese ganzherzige Ausrichtung auf den Herrn im Glaubensgehorsam fehlt, dann haben wir auch nicht die Verheißungen, die wir auch hier in diesem Psalm so reichlich erfahren. Also David war der Knecht des Herrn. Er hat nicht sein eigenes Werk gemacht, er hat nicht zu seinem Ruhm gearbeitet, sondern er hat dem Herrn gedient in dem Auftrag, den der Herr ihm gegeben hat. Und das ist der sicherste Weg, wie wir die Hilfe des Herrn erfahren, indem wir uns bewusst im Glaubensgehorsam in den Auftrag stellen, den der Herr Jesus für uns persönlich gegeben hat. Wir sind alle berufen, dem Herrn zu dienen, Brüder und Schwestern, jeder mit der Gabe, die er bekommen hat, jeder an dem Platz, den der Herr uns zugewiesen hat. Und dort, wo wir diesen Dienst in Treue tun, in aller Anfechtung und Schwachheit, dort werden wir erfahren, dass der Herr Jesus mit uns ist. Und so hat es auch der König David erfahren. Und er hat gesagt, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Und ich denke, das ist das, worauf wir am meisten achten und was wir am meisten auch hüten müssen, diese Liebe zu dem Herrn Jesus, diese Hingabe an ihn, dass diese innerste Beziehung zum Herrn stimmt. Und wir werden das nachher noch einmal sehen. Ich denke, da ist der größte Kampf. Habt Acht auf euch selbst. Da geht es um unsere Herzensbeziehung zum Herrn. Tun wir dem Herrn, spielen wir im Theater vor, heucheln wir, leben wir ein geistliches Doppelleben, das kann man machen. Dass man ein Stück äußerlich fromm lebt und innerlich ist man abgewichen vom Herrn und das Herz ist wo ganz anders. Und das ist ein ganz gefährlicher Zustand. Das, was den König David auszeichnet bei all seinem Versagen war, dass er von ganzem Herzen immer an dem Herrn Jesus festhalten wollte. Und das ist auch das, wo er dann sagen konnte, der Herr ist mein Fels. Das heißt, eine unerschütterliche, feste Grundlage, auf der ich feststehen kann, wenn der Sturm mich beinahe umwehen will. Das ist letztlich gemeint. Ja? Ich darf feststehen in Christus. Der Herr selber ist unerschütterlich, er ist treu, er ist unveränderlich in seinem Wesen, in seinem Wirken, in seinen Zusagen. Auf ihn kann ich mich absolut verlassen. Das wird damit ausgedrückt. Ja? Und wenn wir wirklich in dieser Beziehung zu unserem Herrn Jesus stehen, dann bekommen wir selber so etwas Felsenfestes. Ja, dass unser Glaube fest gegründet ist in Christus. Und das möchte der Herr erreichen, dass unser Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Lesen wir im Hebräerbrief. Wir brauchen einen Bergungsort in den Angriffen, in dem immer offeneren satanischen Wirken in dieser letzten Zeit. Aber wir haben diesen Bergungsort. So wie David eine Felsenhöhle bei Adullam hatte als eine Burg, als einen Schutz, so hat Gott uns den Felsen gegeben, der für uns geschlagen worden ist, der Herr Jesus. Christus ist unser Fels. In ihm sind wir geborgen vor den listigen Anläufen des Feindes. Wir dürfen uns in Christus bergen. Er ist unser Schutz, unser Schild. Das ist auch wichtig, ja? Dieser Ganzschild, der den ganzen Körper abgedeckt hat gegen die feurigen Pfeile des Bösen. Wir finden es ja in Epheser 6 wieder. Ja? Christus ist unser Schild und täglich dürfen wir uns in Christus bergen, dass er letztlich auch die Mächte der Finsternis und ihren Anschlägen unwirksam macht. Wir haben diese Verheißung, dazu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, dass er die Werke des Teufels zerstöre, zunichte mache. Das dürfen wir wissen. Wir müssen nicht auf dieses Wirken des Feindes schauen, wie ein Kaninchen auf die Schlange. Wir dürfen mutig sein. Wir dürfen wissen, wenn wir dem Herrn dienen und dem Herrn Zeugnis geben, dann ist er um uns wie ein unsichtbarer Schild. Und die feurigen Pfeile des Bösen müssen abprallen. Sie können uns nicht umbringen. Und diesen Glaubensmut im Vertrauen auf den Herrn Jesus, den möge der Herr jedem Einzelnen von uns vermehrt auch schenken, dass wir einfach mit dem Herrn rechnen. Der König David konnte berichten von Gebetserhörung. Er war in Bedrängnis und er hat den Herrn, den Hochgelobten, angerufen. Und er hat erlebt, wie der Herr ihn von seinen Feinden gerettet hat. Ja, wenn wir gar nicht im Feuer des Kampfes stehen, wenn wir uns davor drücken, wenn wir irgendwo in der Etappe uns herumdrücken, dann erfahren wir so etwas auch nicht. Sondern das erfahren wir dort, wo wir wirklich dem Herrn dienen und vorwärts gehen und unsere Stellung einnehmen, die Gott uns gegeben hat. Dann werden wir angegriffen. Aber dann erfahren wir auch die Hilfe des Herrn. Dann erfahren wir auch Gebetserhörungen, wie der Herr uns beschützt. Ja, der König David war an verschiedenen Stellen wirklich bis an die Schwelle des Todes gekommen. Und noch mehr die Ströme Belials. Und ich denke, das können wir schon sehen. Das sind satanische Angriffe. Und die kommen ja ganz oft auf die Gedankenwelt, auf die Seele des Menschen. Und auch da dürfen wir wissen, der Herr Jesus ist unser Schutz. Wenn wir zu ihm rufen, wenn wir auf ihn vertrauen, dann müssen diese Mächte der Finsternis weichen. Wir haben es auch gehört in diesen Tagen, Kolosser 1, 13. Wir sind herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dort sind wir geborgen. Er ist unser Herr. Der Satan kann uns nicht antasten. Er muss bei jeder Anfechtung, die er einem Kind Gottes beibringen will, erst den Herrn um Erlaubnis fragen. Ja, das sagt uns im Lukas-Evangelium der Herr, als er zu Petrus spricht, der Satan hat euch erbeten, um euch zu sichten. Das lässt Gott manchmal zu. Aber wir lesen es auch in 1. Korinther 10, dass Gott schon von vornherein das Maß dieser Prüfung und Versuchung festgesetzt hat, damit wir nicht über unsere Möglichkeiten hinaus versucht werden. Also das heißt, der Herr hat auch die Prüfungen, durch die wir gehen müssen, in seiner Hand. Und so hat auch David es erlebt, dass er durch diese furchtbare Prüfung gehen musste. Und in seiner Bedrängnis hat er den Herrn angerufen und er hat erlebt, wie Gott vom Himmel her Hilfe sendet. Das ist sehr eindrucksvoll, wie das geschildert wird, wie Gott da wirkt. Ich möchte das nochmal übergehen und auf Vers 19 weitermachen. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt, denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir. Und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir hier schon sehen, das sind göttliche Bedingungen für solche Gebetserhörungen und solche Errettung. Wie gesagt, es geht weder bei David noch bei uns um eine absolute Gerechtigkeit, dass wir gar nie mehr sündigen würden und gar nicht irgendwie straucheln würden. Ja? Sondern es geht darum, dass David damals in seinem Maß und wir heute in unserem Maß im Lichte wandeln und dort, wo wir in Sünde fallen und stolpern, dass wir wieder sofort aufstehen, die Sache mit dem Herrn klar machen, unsere Sünde bekennen, damit brechen und weitergehen mit dem Herrn. Ja? Dort werden wir als Gerechte angesehen. Und unsere Sünde ist in dem Moment ausgelöscht durch das Blut Jesu Christi, wo wir sie bekannt haben. Das ist dieser Weg, wo wir auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn bleiben. Und das sollte uns so wichtig sein, dass keine Sünde, keine Anfechtung, unter der wir zusammenzubrechen drohen, keine Glaubensprüfung, wo wir anfangen, in Unglaubensgedanken zu kommen, dass nichts uns trennen kann aus dieser beständigen Beziehung zum Herrn. Dass wir mit allem sofort zum Herrn kommen. Und manche Gläubige haben es da schwierig, die kommen in Schlingern, die sind Tage und Wochen lang geistlich ausgeschaltet. Das sollte eigentlich nicht so sein. Selbst wenn wir wirklich versagt haben und gesündigt haben, wir können im selben Moment zum Herrn Jesus kommen. Wir müssen nicht meinen, dass wir da tagelang uns drum rumdrücken. Es ist so wichtig, dass wir in dieser Beziehung bleiben und dass wir uns reinigen lassen, immer wieder neu, nach 1. Johannes 1, in diesem Wandel im Licht. Und dann dürfen wir auch erfahren, dass der Herr Jesus beständig unsere Stärke ist, dass wir diesen Schutz nicht verlieren. Aber in dem Moment, wo wir wirklich willentlich abweichen vom Herrn und der Sünde Raum geben, dem Fleisch Raum geben, dann werden uns die feurigen Pfeile des Feindes durchaus auch treffen. Das ist auch eine Züchtigung, ein Mahnruf des Herrn Jesus: Komm zurück zu mir. Nur in Christus haben wir diesen Schutz und diese Geborgenheit. Aber dort haben wir sie auch 100%. Vers 28, gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen rechtschaffen, gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen. Denn du rettest das elende Volk und erniedrigst die stolzen Augen. Ja, wir dürfen wissen, dass wir, wenn wir in Bedrängnis sind, in Not, wenn wir unten sind, dann sind wir in der Position, wo der Herr Jesus uns gerne rettet. Dort, wo wir aber oben auf sind und stolz und selbstzufrieden, dort müssen wir unter Umständen schmerzliche Niederlagen erleiden. Weil der Herr widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und das ist oft ein Problem, der Hochmut unseres Eigenlebens. Wir haben das auch schon gehört. Der Hochmut unseres Eigenlebens, der uns stolz und selbstzufrieden macht. Und das hindert den Herrn daran, uns so zu beschützen zu können, wie er es eigentlich möchte. Ja. Wir müssen diese Gesinnung der Demut wirklich bewusst suchen und erbitten. Dann geht es weiter. Vers 29. Ja, du zündest meine Leuchte an. Der Herr, mein Gott, machte meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Ja, wir sind in einem geistlichen Kampf. Und da gibt es Kriegsvolk, das gegen uns ausgezogen ist. Und da ist nicht in erster Linie für uns als neutestamentliche Gläubige irgendwelche Menschen gemeint, obwohl durchaus auch Menschen gegen uns mobilisiert werden können. Sondern es geht nach Epheser 6 um die Finsternismächte, die gegen jeden Diener, der dem Herrn dienen will, auch Widerstand und Sperrfeuer schicken. Und da dürfen wir wissen, da haben wir Sieg, auch wenn scheinbar da ein überlegener Feind ist. Wir können im Namen des Herrn Jesus vorwärts gehen und können unseren Auftrag ausführen und dürfen erleben, wie der Herr Jesus auch diese Finsterniswiderstände beiseite räumt zu seiner Zeit. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ja, es gibt manchmal Hindernisse in unserem geistlichen Weg und Leben und Dienst, die sehen aus wie eine unüberwindliche Mauer. Und das lässt Gott auch zu. Aber ihr Lieben, diese Mauer ist überwindbar. Diese Mauer wird durchbrochen, dort wo wir im Glauben, in der Abhängigkeit von dem Herrn Jesus unseren Weg gehen. Da müssen auch diese Mauern weichen, wie die Mauern Jerichos. Die waren auch unüberwindlich. Riesig hoch, riesig dick, uneinnehmbar. Und Gott hat sie doch niedergebrochen. Und so dürfen wir dem Herrn da immer wieder neu vertrauen, dass er uns auch in Kampfsituationen, in schwierigen Bedrängnissen durchhilft und Hindernisse von uns wegräumt, die wir selber niemals überwinden können. Und nun kommt ein Blick auf den Herrn. Aus diesen ganzen Glaubenserfahrungen, aus diesen Kämpfen heraus, sagt David hier etwas ganz Kostbares auch für uns. Vers 31, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Ja, das ist so kostbar, dass wir das wissen dürfen. Gottes Weg ist vollkommen. Auch David hat die Wege Gottes mit ihm nicht immer verstehen können. Er war gesalbt zum König und anstatt dass er einen gebahnten Weg auf den Thron Israels bekam, bekam er nur Schläge, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Es ging immer gegen ihn. Er musste fliehen. Und dennoch, im Nachhinein hat er gewusst, das war der perfekte Weg Gottes für mich. Das war die Führung. Das waren die Wege, die er selber auch gebraucht hat. Damit er später nicht sich überhoben hat. Er hat sich ein Stück an einem Moment überhoben. Aber ein König Salomo zum Beispiel hat sich auf eine ganz andere Weise erhoben. Aber der hatte auch nie diese Zerbruchserfahrungen, die David in seiner Zeit erleben musste, als er vor König Saul fliehen musste. Da war er ein Nichts, ein Floh, ein Rebhuhn, das man auf den Bergen gejagt hat. Und es war gut für ihn. Versteht ihr, Gottes Wege sind vollkommen. Das können wir nicht so einfach sagen. Manchmal muss man das ganz schwer buchstabieren, wenn wir schwere Wegführungen haben, hinter uns haben oder gerade drinstecken. Aber dennoch ist es absolut wahr. Und es ist auch wichtig, dass wir da ein Stück rücksichtslos gegen unsere Seele sind, die vielleicht schreit, warum, Herr? Dass wir vom Geist her wissen, Gottes Wege sind vollkommen. Vielleicht merke ich das erst, wenn ich in der Herrlichkeit mit dem Herrn zusammen Rückschau halte auf diesen Weg. Aber ich darf es hier schon im Glauben festhalten, weil es einfach wahr. Ja, ganz egal, was ich fühle. Das ist manchmal wichtig. Gottes Wege sind vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Es ist ein wunderbares Wort, das Kraft hat, das Licht gibt. Das nicht ist wie die Menschenworte, die ein Stück undurchsichtig sind und halbherzig, unglaubwürdig, immer nur relativ zu nehmen. Gottes Wort ist anders. Und ich denke, das ist immer auch das Geheimnis der Überwinder gewesen, die wirklich mit dem Herrn Jesus vorwärts gehen durften und Siege erleben durften, Siege des Herrn in ihrem Leben, dass sie fest auf das absolut wahre Wort Gottes vertraut haben. Nicht auf ihre Gefühle, nicht auf irgendwelche menschliche Umstände, sondern auf das Wort des Herrn. Das muss die Grundlage unseres Glaubens sein. Dann erleben wir auch, wie Gott zu uns steht. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Ja, im Kriegsfall können da die Geschosse heranprasseln und du weißt ganz genau, jeder einzelne Pfeil wäre tödlich, wenn er treffen würde. Aber da ist zwischen dir und dem Feind dieser Schild. Und deswegen prallen die Pfeile ab. Und du kannst dahinter ruhig sein. Das ist diese Erfahrung, das ist dieses Bild, das wir haben. Und David hat es wirklich erprobt, das war für ihn nicht Theorie. Und auch wir dürfen das erproben und dürfen das wissen, wenn wir dem Herrn nachfolgen. Ja, wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? Das ist so wichtig, dass wir uns auf nichts anderes stützen, als auf den Herrn Jesus, auf unseren Vater im Himmel, auf den lebendigen Gott. Dass wir uns nicht verleiten lassen, uns irgendwo auf Menschen zu stützen, schon gar nicht auf irgendwelche falsche Götter. In dem Moment, wo wir wirklich bei dem Herrn bleiben, da wird der Herr uns auch wirklich Kraft geben. Und so hat es auch der König David erfahren. In Vers 33 folgende lesen wir: Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützt mich und deine Herablassung macht mich groß. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben war. Ja, also es geht wirklich darum, dass wir in diesem geistlichen Kampf, in den wir gestellt sind, und das ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, ich sag's nochmal, dass wir da wirklich auch aushalten, bis wir den Sieg erringen. Und dadurch, in diesem geistlichen Kampf, kann nur der Herr uns die Kraft geben. Manchmal, wenn wir menschliche Widerstände, schwierige Umstände haben, wollen wir einknicken, wollen zurückweichen, haben nicht die Kraft in uns selbst. Und da müssen wir uns daran erinnern, es geht um einen geistlichen Kampf. Es geht darum, dass ich am Herrn festhalte und von ihm mir Kraft schenken lasse für diesen Weg und für diesen Kampf, in den ich hineingestellt bin. Und das ist das Geheimnis, dass wirklich dann auch der Herr Jesus uns diese Kraft gibt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen diese Situationen, in denen wir in solche Kämpfe hineingestellt sind. Wir brauchen die Prüfungen, weil wir sonst in unserem Verhältnis zum Herrn locker und leichtfertig werden. Dann, wenn es uns gut geht, so war es auch bei Israel, dann werden die Glaubensverbindungen zum Herrn ganz leicht locker und wir gehen eigene Wege. Und in dem Moment, wo wir in Anfechtung und Bedrängnis kommen, was jedes Kind Gottes da eigentlich instinktiv tut, es klammert sich an den Herrn. Ja, und es ist gut so. Und deswegen braucht Gott diese Anfechtungen auch zu unserer Erziehung und Zubereitung. Auch das müssen wir wissen, dass wir nicht Vorwürfe machen, warum die vielen Nöte und Kämpfe, warum Herr? Sondern dass wir wissen, was auch Jakobus uns bezeugt, dass nämlich diese Kämpfe letztlich etwas sind, was uns zum Segen dient. Wir lesen mal diese Aussagen in Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also Gott gebraucht die Anfechtungen dazu, um unser Glaubensleben zu läutern und um uns zu festigen in Christus, damit wir reif werden, damit wir weiterkommen im Glauben. Dazu helfen uns nicht in erster Linie die Segenszeiten, die Zeiten, wo es uns wohlig ist im Herrn, sondern dazu helfen uns in erster Linie die Zeiten der Krise und der Anfechtung. Ich denke, wenn wir das im Rückblick unser eigenes geistliches Leben anschauen, können wir das bestätigen. Ja? Deswegen lässt Gott solche Dinge zu. Ich habe gestern 1. Petrus 1 erwähnt, diese Verse, wo es heißt, dass Gott durch die Prüfungen unseren Glauben läutern will, weil er ihm kostbar ist. Und diese Perspektive brauchen wir, dass wir einfach verstehen, Gott muss uns durch Bedrängnisse führen, aber diese Bedrängnisse sind nicht etwas Lästiges, etwas Schlimmes, sondern letztlich gehören sie zu der liebenden Schule unseres himmlischen Vaters dazu. Und wenn wir mit dem Herrn durch die Bedrängnisse durchgehen, dann werden wir jedes Mal gestärkt, gereift aus ihnen hervorgehen, sodass Christus uns näher gekommen ist und wir ihm. Das ist eigentlich Gottes Ziel damit. So sollte es aussehen. Und ich denke, da müssen wir auch immer wieder im Rückblick schauen, habe ich die Krisen und Anfechtungen meines Lebens richtig bewältigt? Ich denke, oftmals ist das so ein Punkt, wo ein geistlicher Rückgang, ein Knick im geistlichen Leben eines Gläubigen ist, wo er solch eine Anfechtung nicht richtig geistlich bewältigt hat, sie nicht wirklich aus der Hand Gottes nehmen konnte, nicht wirklich Ja sagen konnte dazu. Und so eine falsch verarbeitete Krise, die hinterlässt Spuren in deinem geistlichen Leben. Wenn du nicht sie neu vor den Herrn bringst und Buße tust und die Dinge bereinigst, kann es passieren, dass das genau der Punkt ist, wo plötzlich dein Leben aus der Spur Christi rausläuft. Immer weiter rausläuft. Und das sollten wir vermeiden. Wir sollten uns immer wieder korrigieren und sagen, ich will auch die Prüfungen meines Lebens aus der Hand Gottes nehmen. Ich will aus ihnen lernen. Ich will nicht ruhen, bis ich nicht innerlich gestärkt aus ihnen hervorgehe. Nicht, dass man sie so halbwegs verarbeitet hat und gerade noch taumelnd weitergehen kann, sondern es soll so sein, dass wir gestärkt aus ihnen hervorgehen. Vorher sind wir eigentlich nicht zu dem gekommen, was Gottes Ziel damit ist. Das ist herausfordernd, aber ich denke, das ist wichtig. Und deswegen der zweite Punkt, den ich heute behandeln will, lautet im Aufblick auf Jesus überwinden in der Gemeinschaft mit Christus. Ja, wir brauchen Kraft. Kraft, um in diesen schwierigen Situationen zu überwinden und wirklich auch standzuhalten in diesen Versuchungen und Problemen. Und diese Kraft haben wir nicht in uns. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist ganz klar, und wir haben das auch gehört in diesen Tagen, Gott erwartet von uns Gehorsam und Glauben und auch Hingabe, eine Übergabe des Lebens, so wie es uns der Bruder Karl Hermann gesagt hat, dass wir uns wirklich dem Herrn überlassen und sagen, Herr, du kannst mit mir machen, was du möchtest. Das ist wichtig, damit Gott wirklich zu uns zum Ziel mit uns kommt. Aber letztlich, die Kraft kommt nicht aus unserer eigenen Entschiedenheit. Die Kraft kommt nicht aus unserer Treue, ihr Lieben, sondern die Kraft kommt von dem Herrn Jesus. Er ist unseres Lebens Kraft. Letztlich das, was mich im Letzten durchbringt, ist, dass der Herr treu ist, nicht, dass ich in allem treu bin. Ich soll darauf achten, mit meinem ganzen Herzen treu zu sein. Das ist ganz klar. Aber versteht ihr, wir können nicht auf unsere eigene Treue bauen, sondern wir müssen auf die Treue des Herrn Jesus vertrauen. Das ist wichtig. Und deswegen, dieses Überwinden haben wir alles in Christus. Ich möchte drei Verheißungen uns heute in Erinnerung rufen, die das alle drei auf einen verschiedenen Aspekt bezeugen. In Römer 8 haben wir diese Verheißung in Vers 37, aber in dem allem, die ganzen Anfechtungen, Schwierigkeiten, Drangsal, Schwert, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Der Herr Jesus ist mit mir. Er liebt mich. Er ist mein Schutz. Er ist bei mir. Und wenn ich überwinde, dann nur durch ihn, nur weil ich mich an ihm festklammere, nur weil er treu und gnädig ist, weil er mich retten will, weil es sein ewiger Wille ist, mich zu retten und durchzubringen. Und weil er alles dafür gegeben hat, ein vollkommenes Sühnopfer gegeben hat, mich vollkommen gemacht, geheiligt hat, vollendet hat durch sein Opfer. Deswegen überwinde ich weit. Durch den, der mich geliebt hat. Die zweite Stelle in 1. Korinther 15, die kennen wir auch gut, spricht von der Auferstehung des Herrn Jesus als dem Sieg, dem herrlichen Sieg, den der Herr errungen hat über die Sünde, über den Tod, über die Welt und über den Teufel. Und das muss unser Blickpunkt sein. Der Herr als der auferstandene, verherrlichte Herr zur Rechten Gottes, er ist der Sieger, der Überwinder. Er hat die Welt überwunden. Er hat den Tod überwunden. Und das lesen wir da in Vers 57, 1. Korinther 15. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also durch den Herrn gibt Gott den Sieg. Er ist der Sieger. Und weil ich mit ihm auferweckt worden bin, weil sein Auferstehungssieg auch mein Sieg ist, deswegen habe ich Sieg. In dem Herrn Jesus habe ich Sieg. Nicht außerhalb von ihm, nicht in mir selbst, aber in dem Herrn. Und die dritte Verheißung, Philipper 4, ist eigentlich genau auf derselben Ebene aufgebaut. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wisst ihr, wenn wir anschauen, ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ich mir überlege, ich müsste irgendwo in einer Bedrängnis das Martyrium erleiden, würde gefoltert und ich stelle mir das so vor, dann stelle ich mir nicht vor, dass ich sieghaft überwinde. Dann bin ich manchmal in Gefahr zu denken, ja, so wie du jetzt bist, da würdest du furchtbar versagen. Aber wisst ihr, ich vermag alles nicht in mir. Auch nicht, wenn ich in mich reinhorche und fühle, bin ich bereit zum Martyrium, sondern ich vermag es in dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus kann uns, wenn wir treu an ihm festhalten, in den entscheidenden Momenten Kraft geben zu Dingen, zu denen wir sonst nicht ohne weiteres fähig wären. Muss ich mal so sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sind manche da ganz zuversichtlich, wenn sie sich solche Dinge überlegen. Aber ich kann nur sagen, Herr, von mir aus könnte ich das nicht. Aber ich vertraue einfach blind, dass du es in dem Moment mir geben wirst. Wenn du es so willst, dann wirst du mir auch die Kraft geben, Dinge auszuhalten, vor denen ich natürlicherweise zurückschaudern würde, ja, die ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich sie bewältigen kann. Aber darum geht es gar nicht, ihr Lieben. Ja, unsere Kraft ist der Herr Jesus. Nicht wir haben die Kraft, sondern der Herr Jesus hat die Kraft. Und er schenkt sie uns, wenn wir an ihm in Glauben, Gehorsam und Treue festhalten. Dann schenkt er sie uns. Dann gibt er uns die Kraft zu überwinden und alles zu tun, was er möchte. Wir haben sie nicht in uns, aber in ihm haben wir sie. Ich denke, das ist wichtig, dass wir damit rechnen. Und dann gehört noch etwas anderes dazu, das möchte ich auch noch sagen. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, es geht nämlich darum, wie gehen wir mit unserem Versagen um? Wie gehen wir mit unseren Sündenfällen um? Und da ist es wichtig, was wir im Hebräerbrief lesen, und das gehört ja auch zum Titel unserer Verkündigung dazu, dieses berühmte Wort von dem Aufblick auf Jesus. Ich lese es kurz noch einmal mit uns. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das Vorbild des Herrn Jesus, der alles erlitten hat, der den untersten Weg gegangen ist um unsertwillen, darf uns stärken, wenn wir zu leiden haben, wenn wir geschmäht werden, wenn wir verachtet werden. Und wir dürfen wissen, aber auf der anderen Seite, wir sollen all das ablegen, was uns beschwert. Wir haben das auch in dem Lukaswort gehört, beschweren kann uns Saufen und Fressen, beschweren kann uns, dass wir im Diesseits aufgehen, das Leben hier einfach gedankenlos genießen und nicht dem Herrn dienen. Wenn wir nicht in einer gewissen Zucht und Heiligung leben, dann wird es sehr schwierig, diesen Weg in der Endzeit zu gehen. Das ist ganz klar. Es geht also darum, dass ich a. die Sünde ablege, die mich trennt immer wieder von dem Herrn, die mich schwächt in meinem geistlichen Leben. Und da muss ich kompromisslos und klar sein. Und aber auch alles, was uns belastet, jede Bürde. Ich würde da zum Beispiel an Sorgen denken. Sorgengedanken sind eine Bürde, eine Last, die uns in den Unglauben zieht. Was wird morgen sein? Wie sieht es aus, wenn das und das passiert? Ja? Und unsere Sorgen sollen wir auf den Herrn werfen. Wir sollen nicht uns durch Sorgen herunterziehen lassen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen dieser Aufblick auf den Herrn Jesus, dass wir bewusst sagen, ich kann es nicht, aber du vermagst alles und durch dich vermag auch ich alles. Dann werden diese ganzen Ängste und Sorgen zurückgeschlagen und zurückgedrängt und ich habe wieder diesen freien Blick in den Himmel, diesen freien Blick auf meinen erhöhten Herrn. In ihm bin ich geborgen. Und letztlich, ihr Lieben, die Bibel sagt es im Epheserbrief, wir sind nicht nur mit Christus gekreuzigt und gestorben und auferweckt, sondern wir sind auch mit ihm versetzt in die Himmelswelt. Und wenn wir diesen Glaubensstand einnehmen können, ihr Lieben, dann kann uns auf der Erde nichts mehr zerstören und herunterreißen, weil im Letzten mit unserem Geist, mit unserem dem, was wesentlich ist in uns, sind wir im Himmel, sind wir bei dem Herrn, sind wir auch zur Rechten Gottes in den Himmelsregionen und der Satan kann uns überhaupt nicht antasten, wenn wir in dieser Stellung sind. Ja? Nur das müssen wir im Glauben festhalten. Wie oft versucht uns der Teufel von den himmlischen Örtern herunterzuziehen bis mitten rein in den Schlamm dieser Erde. Ja? Das ist nämlich sein Trick, dass wir überhaupt nicht mehr dran denken vor lauter Anfechtung, ja, ich bin ja mit Christus auferweckt und in die Himmelswelt versetzt. Dass wir nicht von oben sozusagen von Christus her regieren, herrschen im Leben und wirklich unser Leben führen in der Abhängigkeit vom Herrn im Sieg, sondern dass wir im Schlamm liegen und in der Niederlage gefangen werden. Das ist die Absicht des Teufels. Und deswegen dieser Aufblick bedeutet, er ist der Überwinder, der Sieger, in dem ich geborgen bin. Aber auch, und das möchte ich auch noch erwähnen, er ist der barmherzige hohe Priester, der für mich eintritt und der Mitleid mit mir haben kann. Ja? Oftmals, und das ist die Falle des Perfektionismus, wenn wir gesündigt haben, kommt der Teufel und sagt, so, jetzt bist du bei Jesus Christus sowieso unten durch, du kannst es vergessen. Ja? Du bist Versager, du wirst letztlich abfallen und du wirst es nie schaffen und du kannst es gleich vergessen, kannst dich gleich umbringen. Ja? Solche Gedanken versucht der Teufel Kindern Gottes einzuflößen, um sie letztlich in der Niederlage zu halten. Und da brauchen wir einen, und das möchte ich vielleicht doch auch noch lesen, aus Hebräer 4, Vers 14 bis 16, der unser barmherziger hoher Priester ist. Da lesen wir ja, Vers 14, Hebräer 4, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ihr Lieben, lasst uns das immer wieder bewusst machen. Der Herr Jesus ist für dich und mich in das himmlische Heiligtum gegangen und hat dort sein kostbares Blut auf den himmlischen Gnadenthron gesprengt. Und dort spricht dieses Blut für dich und für mich beständig. Es hört nicht auf. Es spricht. Und das ist unsere Zuversicht. Die ist bei Christus, unserem hohen Priester, nicht bei uns, sondern bei ihm. Weil er dieses Werk getan hat und beständig tut. Deswegen können wir voller Zuversicht überwinden, auch wenn wir mittendrin manchmal straucheln und abweichen. Wenn wir nur Buße tun und wieder zu dem Herrn zurückkehren, dann ist er derjenige, der treu und gerecht ist und der auch für uns eintritt. Noch ein anderes Wort, Vers 24 in Hebräer 7. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott nahen kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Und das ist so wichtig, dass wir den Herrn Jesus auch kennen als den großen hohen Priester, den Barmherzigen, den, der für uns eintritt. Und dann haben wir auch die Kraft, uns nach Niederlagen wieder aufzustellen und im Glauben an den Herrn Jesus weiterzugehen. Dass uns auch nicht ein schlechtes Gewissen im Nachhinein befleckt, ihr Lieben, wenn wir wirklich die Sünde bekannt haben und Buße getan haben, dann reinigt uns das Blut Jesu Christi so, als hätten wir nie gesündigt. Und dann können wir voller Zuversicht weitergehen. Wie hätte der Apostel Paulus sonst Christus verkündigen können, wenn er sich immer wieder hätte anklagen lassen von seiner großen Sünde, die Gläubigen verfolgt zu haben bis aufs Blut? Ja? Er hat das schon noch in Erinnerung gehabt, aber er war sich völlig bewusst, ich bin völlig rein. Ja? Ich bin tief gefallen, aber ich bin völlig reingewaschen von dieser Sünde. Und das ist auch wichtig für das Überwinden, dass wir dieses Werk des Herrn Jesus als dem hohen Priester und sein vollkommenes Sühnopfer wirklich erkennen und anwenden, festhalten für unser Leben. Das gibt uns Überwinderkraft, dass das Teufel uns nicht durch unsere eigenen Fehltritte verklagen und letztlich in den Sumpf drücken kann. Ja, in diesem Sinn, im Aufblick auf unseren Herrn Jesus, da liegt unsere Kraft. Und er ist derjenige, der uns durchbringt zu seinem Ziel. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir wirklich immer wieder neu gestärkt werden in unseren persönlichen Anfechtungen, in unseren Wegen, in unseren Aufgaben durch diesen wunderbaren Herrn. Er ist unser Auftraggeber, unser Herr, der uns die Befehle gibt. Und er gibt keinen Marschbefehl, keinen Operationsbefehl, ohne auch den umfassenden Schutz und die umfassende Versorgung mit Kraft und Gnade zu geben. Das dürfen wir immer wieder im Glauben festhalten. Und wir dürfen Überwinder sein, wenn wir uns eng und nahe an diesen wunderbaren Herrn halten, wenn wir ihm im Dienst nachfolgen, wenn wir ihm im Glauben festhalten an ihm, der auch unser hoher Priester ist, unser Schirm und Schild, unser Herr, der Sieger, dann werden wir auch solche sein, die als Überwinder einmal in die Herrlichkeit eingehen. Möge der Herr das jedem von uns schenken und uns in dem allem Gnade geben. Amen.
Ja, Herr Jesus, wir danken dir für diese wunderbare Zuversicht, die wir haben in dir. Hab herzlichen Dank, dass du ein vollkommenes Opfer gebracht hast, dass du eine vollkommene Sühnung getan hast. Und so wollen wir uns da hinein bergen. Du kennst einen jeden von uns. Du weißt, wo ein jeder ganz persönlich steht. Ach Herr, hilf du, dass dieses Wort, was wir heute Morgen gehört haben, mit uns geht, dass wir es bewegen, dass wir, wo es nötig ist, Korrektur an uns geschehen lassen, aber dass wir auch da, wo wir verzagt waren, wieder ganz neu diesen Blick zu dir bekommen haben, aufblicken zu dir, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.